Neulich wurden in der Übertragung einer öffentlichen Veranstaltung die verschiedenen Chöre einer Rundfunkanstalt vorgestellt und der Moderator brachte seinen Stolz auf die lückenlose Stufenfolge zum Ausdruck, mit der junge Choristen von Kindern über den Jugend bis zum Figuralchor herangebildet werden können. Er setzte diesen Dreischritt der Musikübung während seiner eigenen Schulzeit entgegen. Ich zitiere aus der Erinnerung. Damals sangen wir Kanons in der Unterstufe, in der Mittelstufe hatten wir Stimmbruch und in der Oberstufe lasen wir Adorno. Da sei nichts gegen Adorno, jener Stufengang im Singen doch sinnvoller. Das Publikum schien das so wohlgefällig zur Kenntnis zu nehmen, wie die Bemerkung, mit der ein den Chor begleitender Klavierprofessor vorgestellt wurde. Dieser lasse sich auch sonst die Liedbegleitung angelegen sein, denn er gehöre nicht zu jenen autistischen Pianisten, die solistisch tätig seien. Die damit flink evozierte Assoziationenkette von solistisch über solipsistisch zum schweren Krankheitsbild des Autismus war ganz bestimmt kein Versprecher, sondern kalkulierte Verbeugung vor der Klientel und musische Stimmungsmache. Solche Sprüche verfehlen selten ihr Ziel. Sie sind nicht ungefährlich. Sie produzieren mehr oder weniger bewusst Ideologie. Sie sind der Triumph des Musikanten. Seit Adorno den Musischen den Marsch geblasen hat, sitzt der Stachel tief. Über das Glück vieler Musikpädagogen, das auf der Oberstufe längst wieder gesungen werden darf und dafür weniger nachgedacht werden muss, liegt ein dunkler Schatten der Erinnerung, gegen den Ranküne laut wird. In diesem Bereich des volksnahen Singens wird nur das deutlicher sichtbar, was auch Cumbrano Salis für die Musikwissenschaft gelten mag. Ein entspanntes Verhältnis der Musikwissenschaft zu Theologie Adorno gab und gibt es so wenig, wie Adornos Verhältnis zur Musikwissenschaft ungebrochen war. Davon soll, veranlasst auch durch das 20. Todesjahr des Genius Loci, heute die Rede sein. Dieses Thema lädt freilich zum Theoretisieren, ja Spekulieren genauso ein wie zum Stammtischgezänk oder zu durchredeten Nächten und nächtelangen Diskussionen, wie sie nach 1968 gang und gäbe waren. Zumal vor Ort in Frankfurt ließe sich das Thema auch ins Persönliche, ja Private wenden, ließe es sich in Klatsch auflösen, der Klatsch gleich wissenschaftlicher klingt, wenn man ihn Oral History nennt. In der Kürze der Zeit können wir die Geschichte jenes Verhältnisses zwischen Adorno und der Musikwissenschaft nicht so umfassend nacherzählen und bestimmen, wie sie es verdient hätte, sondern nur einige Elemente in locker gefügter Form vorläufig synoptisch zur Sprache bringen. Wir können daher nicht geschichtlich entwickeln, sondern wollen von heute aus zurückfragen, aber nicht theoretisch oder programmatisch, sondern bescheiden und pragmatisch. Verstärkt von der Gegenwart aus zurückzufragen, ist erforderlich und mindert das nicht geringe Risiko für jemanden, der weder die entscheidenden Zeitabschnitte der 20er bis 50er Jahre bewusst miterlebt hat, noch auch Gelegenheit hatte, Adorno persönlich zu kennen oder wenigstens bei ihm zu hören. Ich kann nur hoffen, angesichts derjenigen wie Rudolf Stephan, die über größere Erfahrungen mit der Zeit und persönlichere Nähe zu Adorno verfügen, die Momentaufnahmen nicht ganz zu verwackeln. Stellen wir dementsprechend 5 Fragen und unternehmen wenigstens im Groben den Versuch einer Antwort. Was kann Musikwissenschaft aus Adorno auch jetzt noch gewinnen? 2. Hat Musikwissenschaft etwas für Adorno bedeutet? Drittens, war Adorno ein Musikwissenschaftler? Viertens, hat Adorno in die Musikwissenschaft gewirkt? Fünftens, worin kann Musikwissenschaft Adorno nicht mehr folgen? Adorno hat einerseits gegen seinerzeit beträchtliche Widerstände konsequent die neue Musik und Kunst in die ästhetische Diskussion einbezogen. Andererseits hat er die speziellen politischen, nicht allein die allgemein gesellschaftlichen Dimensionen und Implikationen des Ästhetischen und der Musik wahrgenommen. Mit beidem kann er auch jetzt noch für die Musikwissenschaft, und ich beziehe mich hauptsächlich auf die im Westen Deutschlands, vor Augen stehen. Seine Verdienste um die neue Musik, voran um die Musik der Wiener Schule seit den 20er Jahren, auch um Mahler, aber auch bis hin zu den Diskussionen mit der nachrückenden Generation von Komponisten in Darmstadt und andernorts bis zu seinem Tode, sind zu bekannt, um näher erläutert werden zu müssen. Hier hat er manche unnötige, aber fest eingewurzelte Tabus verletzt. In der Ästhetik, die sich seit Jahrzehnten um das Neue und Aktuelle herumgedrückt hatte, in der Musikwissenschaft, die noch in den 50er und 60er Jahren Musikästhetik als ein veritables Bastardo ansah und auch von neuer Musik wenig wissen wollte, wie ihre Schwester Kunstgeschichte von neuerer Kunst auch nichts wissen wollte. Unmissverständlich hat Adorno schon 1934 in einer Rezension der Geschichte der Musikästhetik von Rudolf Schäfke auf den Mangel an Metierkenntnis, an Technik und Aktualität hingewiesen. Alles trieb bei Adorno, so will es scheinen, auf die ästhetische Theorie 1970 zu, und es war ein Glücksfall, dass er als Ästhetiker, der er in meinen Augen zuallererst war, wie kaum ein zweiter mit Musik verbunden war, wenn man nicht gleich, wie es jetzt in Mode zu kommen scheint, dem Musiker bzw. Komponisten Adorno die Palme reichen will, wo Adorno in der ehrenwerten Liga etwa eines René Leibowitz nicht in der ersten eines Arnold Schönberg kämpfte, auf die er in anderen Gebieten wie eben Ästhetik wiederum Aspiranz machen durfte. Den Auftakt seiner Buchveröffentlichungen zur Musik, sein erstes Musikbuch überhaupt, bildet die 1949 erschienene Philosophie der neuen Musik. Sie ist zwar als bloß als ausgeführter Exkurs zu der mit Horkheimer verfassten Dialektik der Aufklärung von 1944 konzipiert, aber sie ist, was Adornos Schreiben über Musik betrifft, zweifellos der große Wurf und das Schlüsselwerk in einem. Und sie ist, wie auch sein zweites Musikbuch, der 1952 erschienene Versuch über Wagner, ein hochpolitisches Buch, nicht in dem Sinne, dass mit ihm Politik gemacht werden sollte, sondern dass es durchzittert ist von den politischen Umständen seiner Entstehungszeit, dass das Politische als wesentliche Dimension einbezogen ist. Es ist Adolf Hitler, der zwischen Adorno und Wagner steht, und es ist Adolf Hitler, der auch die Musikgeschichte verändert hat, sofern er Schönberg und Adorno ins Exil trieb. Erst nach und nach milderte sich wohl bei Adorno der politische Standpunkt ein wenig. Für Soziologie, auch für Musiksoziologie, muss man sich nicht allein an Adorno wenden. Gesellschaftliches war in unterschiedlichen Richtungen und mit verschiedenen Zielsetzungen, auch in der Musikwissenschaft zumindest beiläufig vielfach präsent. Aber politische Argumente in seriöser Musikbetrachtung blieben ein Skandal. Die Einbeziehung des konkret Politischen war indessen Adornos Erfindung nicht. Andere, wie Georg Lukács, gingen voran und reagierten in den 30er Jahren rascher und, etwa im Falle Wagners, politisch noch klarer und eindeutiger. Adornos Verdienst wiederum ist es, die politische Argumentation in apolitische Kreise, Musikerkreise hineingetragen zu haben. Die Wut, mit der die jugendbewegten Musiker nach dem Zweiten Krieg auf Adorno reagierten, zeigt, dass sie sich in dem Spiegel, den er ihnen vorhielt, erkannten und sich selbst darin nicht leicht ertragen konnten. Musikern und Musikwissenschaftlern auf ihrer Suche nach schöner Innerlichkeit bedeutet dieses Feld noch immer weithin ein Noli me tangere. An Soziologie und Sozialgeschichte als Untermieter im eigenen Haus hat man sich gewöhnt. Aber sich das politische Argument ins Haus zu holen, ist immer noch ungewöhnlich. Es mag sich fast von selbst verstehen, warum die politische Dimension der adornischen Musikschriften gerade auch dieser Tage in diesem unserem Lande ins Gedächtnis gerufen sein sollten. Um zu ergründen, welche Rolle Musikwissenschaft für Adorno gespielt hat, müsste man wohl näher aus biografischen und auf die speziellen Rahmenbedingungen des Fachs seit den 20er Jahren zu sprechen kommen. Namen wie Ernst Kurt, Paul Becker und August Heim durchziehen seine Schriften. In der Musikwissenschaft sind sie, wenn man sie nach strengen akademischen Maßstäben nicht überhaupt ausschließt, Außenseiter. Zwar sind Außenseiter oft am interessantesten, auch für Adorno und seine vielfältigen Betätigungsbezirke ist das Wort Außenseiter nicht in jedem Falle fehl am Platz, aber die Disziplin als Disziplin scheint für ihn keine größere, zumindest keine wichtige Rolle gespielt zu haben. Das öffentliche Lob etwa, das er Rudolf Stephan als jüngeren kritischen Fachvertreter spendete, ist dabei nicht einmal so aufschlussreich wie die Art, wie er gelegentlich Georgiades zitiert. Sie lässt erkennen, dass die Musikwissenschaft doch eine Instanz mit einer gewissen Autorität für ihn war, und das reicht wohl tiefer als die bloße Tatsache, dass Georgiades die Philosophie der neuen Musik freundlich rezensiert hat. Es ist gerade hier schwierig, den Faden weiter zu spinnen, ohne nähere Kenntnis der Person. Ausgangs- und Absetzungspunkt waren für Adorno unbestreitbar die Themen, die die Musikwissenschaft in den 20er Jahren beschäftigten. Die unphilologische Methode kam nicht aus der Musikwissenschaft, sondern aus anderen Disziplinen, vor allem Philosophie und Soziologie, wobei auch die Rolle der Musikkritik, der er sich früh verschrieben hatte, nicht unterschlagen werden darf. Fraglich ist freilich, was Adorno als Disziplin Musikwissenschaft im Visier hatte. Es ist also anzunehmen, dass er den akademischen musikwissenschaftlichen Betrieb seiner Zeit zwar vor Augen hatte, er musste ihn aber nicht von innen sehen, sondern hatte den Vorteil, ihn von außen zu betrachten, und er konnte von ihm vermeinen, es trennten ihn selbst Welten von ihm. Es ist schwer zu eruieren, welchen Begriff er selbst sich von Musikwissenschaft bildete und welches Profil er an ihr ablas. Es steht immerhin zu vermuten, dass er mit Musikwissenschaft nicht weniger, aber auch nicht mehr verband, als die Disziplin zwischen etwa 1920 und 1960 anbot. Nichts nämlich lässt darauf schließen, dass er dem Fach größere Aufmerksamkeit schenkte und es grundsätzlicher aufzufassen trachtete. Die Erweiterung der Musikwissenschaft, das war wohl er selbst. Schönberg, offensichtlich misstrauisch gegenüber dem Musiker Adorno, hat einmal ins Auge gefasst, dass dieser ein musikalisches Lexikon verfassen solle, in dem die musikalischen Termini erklärt und historisch abgesichert wären. Schönbergs praktischer Verstand zeigt, dass er Adorno als Theoretiker, mithin musikwissenschaftlicher, schätzte und dass er ihm fraglos das aufbürden wollte, was am nächsten liegt, eine systematisch geordnete Darstellung in Form eines Lexikons. Adorno griff den Vorschlag nicht auf. Schönbergs griffiges Ideal musikwissenschaftlicher Praxis und Adornos Vorstellung von Interpretation und Dechiffrierung scheinen auseinanderzuklaffen. Eigentlich müsste man annehmen, dass jemand, der an die 10 theoretisch anspruchsvolle Bücher über Musik geschrieben hat, auch ein Musikwissenschaftler ist, selbst wenn diese Passion nur eine gewichtige Nebentätigkeit des Gesamtwerks ist. Ob Adorno ein Musikwissenschaftler war oder nicht, hängt davon ab, einen wie strengen Begriff man daran anlegt. Niemand wird darauf verfallen, Hermann von Helmholtz, von Hause aus Physiologe und dann einer der glänzendsten Physiker des 19. Jahrhunderts, einen Musikwissenschaftler zu nennen, obwohl er sich mit seiner Lehre von den Tonempfindungen zweifellos in die vorderste Front von Musikforschern gestellt hat. Dasselbe könnte von anderen Gebieten herkommen für Adorno gelten. Er war zwar kein Fachvertreter, aber er war nicht nur in eminentem Sinn ein Fachmann der Musik, sondern auch ein Universitätsmann. Und es ist leicht vorstellbar, dass die Musikwissenschaft an der örtlichen Universität diese inneruniversitären Konkurrenz mit sehr gemischten Gefühlen gegenüberstand, zumal da der Nicht-Fachvertreter Adorno publizistisch recht erfolgreich war. Es mag geradezu paradox erscheinen, dass wenigstens seit den späteren 50er Jahren Adorno Musikwissenschaft breiteren intellektuellen Kreisen überhaupt erst deutlicher ins Bewusstsein gehoben hat. Ob und inwieweit der Disziplin Musikwissenschaft diese Schützenhilfe damals immer und überall willkommen war, steht auf einem anderen Blatt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und seiner Rückkehr nach Frankfurt hat Adorno die überkommenen Vertreter der Musikbewegungen aus ihrem trügerischen Dornröschenschlaf wachgerüttelt. Gemeint waren damit bestimmt nicht nur die musikalischen Randerscheinungen der Jugendbewegung, sondern auch die deutsche Musikwissenschaft insgesamt, die teilweise mit jener Bewegung mehr oder weniger koaliert hatte. Nach 1968 hat er in die deutsche Musikwissenschaft erneut verunsichernd hineingewirkt. Davon ist 20 Jahre danach nur noch wenig zu spüren. Selbst der kleine Kreis von musikalischen Adorno-Apologeten in Frankfurt und andernorts, zumal er antiakademisch gesonnen ist, worin er dem Universitätslehrer Adorno mehr schlecht als recht gegen sich selbst verteidigt, vermag insgesamt nicht viel und reicht, soweit ich sehe, nicht in die Reihen der Disziplin weit hinein. Um die Rezeption Adornos in der Disziplin ist es nicht besonders gut bestellt. Karl Dahlhaus hat 1987 zum Bild der hegelischen Furie des Verschwindens gegriffen, um den Zustand zu charakterisieren. Der Impetus der Aktualität ist abgeklungen, aber Adorno noch kaum als vergangener musikhistorischer Gegenstand entdeckt. Die derzeit vorangetriebene Entschleierung des Musikers Adorno als eines Komponisten aus dem zweiten Glied der Wiener Schule weist wohl auch auf das Vakuum während des Übergangs zu einer historischen Größe hin. Es ist schwer voraussehbar, was von Adorno in 50 Jahren in der Musikgeschichte übrig bleiben wird und wo die Prioritäten und Akzente liegen werden. Auf andere Weise, aber ähnlich, dürfte sich das Problem dann auch für die Soziologie und die Philosophie stellen, worüber wir uns jedoch hier nicht den Kopf zerbrechen müssen. Selbstständige musikwissenschaftliche Schriften über Adorno, nicht solche, die aus anderen Disziplinen beigesteuert wurden, begegnen recht spät und posthum. Martin Zengs Berliner Dissertation über Musik als begriffslose Erkenntnis war Anfang der 70er Jahre fast noch eine Pionierarbeit. Und trotz der fiebrigen Adornitis, von der so viele Studenten um und nach 68 bis in die sprachstilistischen Manierismen hinein angesteckt schienen, ist Adorno in der Musikwissenschaft, wenigstens in der Westdeutschen, ein zwar viel zitierter, aber merkwürdig selten ausführlich und gründlich behandelter Autor geblieben. Auszunehmen davon sind am ehesten und vor allem die mehr musikpädagogischen Bemühungen und die fast populär gewordene Hörertypologie aus der Einleitung in die Musiksoziologie. Auf Seiten der Publikationen ist, wie es scheint, Adorno in der Musikwissenschaft nicht heimisch geworden. Umso auffälliger und wohl auch typischer ist es, dass bei der Vielzahl dessen, was über Adorno im Allgemeinen und auch über Adorno und die Musik im Besonderen gesprochen und geschrieben worden ist, die Beziehung zwischen Adorno und der Musikwissenschaft kaum Aufmerksamkeit erhalten hat, wobei es natürlich problematisch ist, Musikwissenschaft als Disziplin und Musik als deren Gegenstand stets klar voneinander zu treffen. Es ist noch offen und böte vielleicht ein reizvolles Unterfangen, etwa für eine Dissertation, Adorno in die Geschichte der Musikwissenschaft im 20. Jahrhundert zu stellen, und zwar unvoreingenommen, aber sensibel für die Spannungen, die bestanden und untergründiger noch bestehen. Die Wirkung Adornos in der Musikwissenschaft konnte, ja musste schon deshalb geringer bleiben, weil er theoretisch eigenwillig und methodisch individuell blieb. Wird er kopiert, entstehen blasse Abbilder. Auch lässt sich Adorno nicht so erlernen und verfeinern, wie man die Technik musikalischer Editionen erlernen und weiterentwickeln kann. Auch die Art der Analyse von Musikwerken, wie Adorno selbst sie betrieb, lässt sich kaum als Richtschnur nehmen und schon gar nicht lehrbuchhaft an Studenten vermitteln. Das schadet natürlich dem Fortwirken, kann aber durchaus ein Nutzen für die Sache sein. Dies gilt für die als Lehrschriften zur musikalischen Praxis gedachten Analyse des getreuen Korrepetitors, also vor allem an aufführende, sich wendende Einzelinterpretationen, die den Begriff, den man sich von dem einzelnen Werk macht, authentischer festigen sollen. In diesen Beiträgen zur Aufführungspraxis kündigt sich wohl am meisten ein Ideal von Analyse an, wie es dem Autor selbst vorgeschwebt hat. Nichtmusiker freilich, also der Stamm von Adornos Lesern, dürfte das ein Buch mit 7 Siegeln geblieben sein. Der Fallstricke der Vermittlung sind viele, wie jeder an sich selbst erfährt, der musikalische Analyse publik machen möchte, wenn er nicht gerade etwa Karl-Heinz Stockhausen oder Giorgio Ligeti heißt. Aber auch die Strawinsky-Kritik aus der Philosophie der neuen Musik in ihrer bunten Fülle musikalischer, psychoanalytischer, soziologischer und politischer Argumente, eines der musikliterarischen Meisterstücke, ist und bleibt im Wesentlichen an die Handschrift ihres Autors gebunden. Sie lässt sich nicht als bequemes und sicheres Modell verwenden, um auf andere Gegenstände übertragen zu werden. Es sind gerade die Stärken Adornos in der Darstellung musikalischer Sachverhalte, die dem Wortsinne nach nicht verwertbar sind. Insofern konnte Adorno in Rebus Musicis nicht Schule machen. Aber es ist fraglich, ob es darauf letzten Endes ankommt. Neben den positiven und unverändert fruchtbaren Anstößen für die Musikwissenschaft stehen auch Seiten, die ihren Glanz verloren haben, wenn sie ihn im Grunde genommen je besaßen. Es handelt sich um Gegenstands- oder Fragebereiche, die zur Zeit Adornos, voran zwischen den beiden Kriegen, aber auch noch darüber hinaus, aktuell sogar brisant waren, aber heute zum Teil wenigstens nicht mehr aus der Perspektive gesehen werden können, aus der heraus er blickte. Einige von ihnen möchte ich nennen. Erstens, man erwartet an dieser Stelle zuallererst Adornos Ab- und Ausgrenzung des Jazz. Schon lange das Steckenpferd jener Reiter ohne Furcht und Tadel, die Häme verbreiten und Adorno insgesamt übel wollen. Gewiss mag man über die von Adorno so eloquent vorgetragene Kastrationssymbolik des Jazz sowohl im sachlichen als auch im methodischen schmunzeln, aber der herablassende Blick der Kritiker, auch er ist kein Argument, darf über zweierlei nicht hinwegtäuschen. Zum einen war die Zurückweisung des Jazz seit den 20er Jahren, als man ihn schärfer wahrnahm, zeitbedingt. Adorno ging nicht so weit, ihn verbieten zu wollen, wie es die Kulturfunktionäre Hitlers und gleich danach die der SED taten. Er ging auch nicht so weit, sich dem Chor brüchiger Stimmen anzuschließen, der um 1930 vom Jazz die Kultur des Abendlands bedroht sah und in dem auch manches Solo aus der Gemeinschaft der Musikforschung zu hören war. Im Gegenteil, Adorno knüpft nicht an die Verächter des Jazz an, sondern an seine Liebhaber. Nur, dass er nicht bereit ist, den Jazz wie etwa Bach gegen seine Liebhaber zu verteidigen, sondern ihn anhand seiner Fans und ihrer Weltanschauung in die Schranken verweist. Die Kritik am Jazz ist insofern ein Seitenstück zu der an der Jugendmusikbewegung, deren Vertreter selbst bekanntlich ein höchst gespaltenes Verhältnis zum Jazz hatten. Das Missverständnis, es handle sich beim Jazz um einen, wie Adorno sagt, Durchbruch ursprünglicher und ungebändigter Natur, um einen Triumph über die musealen Kulturgüter, soll demaskiert werden, und der Sache nach ähnelt das dem Durchschauen des Kults der Ursprünglichkeit und der Primitivismen als protofaschistisch, wie Adorno es am Beispiel Strawinskys in der Philosophie der neuen Musik zu unternehmen versucht hat. Von dieser Basis aus ist natürlich der Versuch eines Brückenschlags, sei es zur Volksmusik, sei es zur sogenannten außereuropäischen Musik, eine ebenso hilflose wie kuriose Bezeichnung, erschwert. Aber selbst wenn der Standpunkt und seine Begründung obsolet sein mögen, weil die Zeitläufe, die Schärfe, die sie in den Jahren um 1945 hatten, verloren zu haben scheinen, so wird es dennoch für die Vertreter der musikalischen Volkskunde, aber auch für die Musikethnologen nur vorteilhaft sein, sich immer wieder selbstkritisch zu fragen, ob und inwieweit nicht die romantische Sehnsucht nach dem Ursprünglichen und Primitiven ihre Arbeit, wenn nicht bestimmt, so doch mit ihr verbunden geblieben ist. Zweitens. So wie sich heute niemand mehr aufs Katheter stellt, um Verdikte über den Jazz zu fällen, so kann es sich heute niemand mehr erlauben, die Musikkulturen der Erde mit Ignoranz und Geringschätzung zu strafen. Ein Mozart-Spezialist muss nicht auch ein Spezialist chinesischer Musik oder des alten Jodlers sein. Aber das Misstrauen gegenüber den Hierarchien ist inzwischen gewachsen. So schwer es fällt, die musikalischen Produkte entlegener Landstriche, sagen wir der australischen Aboriginals, als gleich unmittelbar zum Gott anzusehen wie die Streichquartette Beethovens, die Unterschiede in Qualität und Niveau sind so evident, dass man sich fragt, wozu Musikethnologen ihre Zeit darauf verschwenden, sie nivellieren zu wollen. So wenig hilft es uns heute, künstliche und oft auch eingebildete Barrieren zu errichten, um die eigene Überlegenheit zu demonstrieren oder zu verbreiten. Es ist selbstverständlich, dass deutsche Musikforscher sich besonders der Musik in Deutschland und ihrer Geschichte annehmen, und dass ein Mitteleuropäer in gewisser Weise durch Geburt und Örtlichkeit notwendigerweise zunächst einmal ein Eurozentrist ist. Aber diese schlichte Tatsache ist so wenig wie das Beharren auf der Notwendigkeit des Spezialistentums ein Freibrief für solche Überlegenheitsgefühle, ob diese nun mit der Attitüde der Autorität eines Hans Pfitzner oder auch, wie in den 20er Jahren, teilweise wenigstens noch vor 33, ein wenig bei Arnold Schönberg, dem Vorbild Adornos, zu beobachten war. Drittens, bei Adorno ist nicht nur, viel beklagt, ein Nicht-Ernst-Nehmen-Wollen der sogenannten unteren oder unterhaltenen Musik, ist nicht nur, schon unbemerkter, das Nicht-Wahrnehmen-Wollen der sogenannten außereuropäischen Musik zu beobachten, sondern auch selbst innerhalb der europäischen Musik von Rang eine aufschlussreiche Selektion. Anders als in seinen literaturkritischen Arbeiten, die international breit gestreut sind, bleibt in seiner Musikkritik am Ende im Wesentlichen deutsche Musik übrig. Kein dialektisches Hin und Her kann darüber hinwegtäuschen, dass er Berlioz so zwiespältig begegnet wie die traditionelle Musikbetrachtung und Debussy so wenig akzeptieren kann wie Bach. Von dem Kuriosum des zum Schreiben eines vierstimmigen Satzes nicht geschickten Sibelius wollen wir absehen. Dabei war Adorno nicht nur in der Musik zweifellos jemand, der nach Westen blickte, jenseits der deutsch-österreichischen Grenze im Osten muss bald das musikalische Sibirien, südlich der Alpen bald die musikalische Wüste kommen. Das Abschatten des Südens, Ostens und Nordens darf über der Kritik am Westen nicht vergessen werden. die kontrahierte musikalische Landkarte, das brennpunktartige Zusammenfassen überhaupt, weist auch bei Adorno Licht- und Schattenseiten auf. Die musikalische Welt schrumpft so zusammen, wie die verschiedenen Strömungen der neuen Musik, die Adorno 1932 in der Arbeit zur gesellschaftlichen Lage der Musik beobachtet hat und 1949 in der Philosophie der neuen Musik auf die idealtypische Dichotomie von Strawinsky und Schönberg reduziert hat. Da die geschichtliche Dimension ebenfalls verkürzt erscheint, vor Bach verflüchtigt die Musikgeschichte im Nebel der Vorgeschichte und damit die europäischen Wurzeln verhangen und abgeschattet bleiben, kann der Eindruck entstehen, dass Adorno jenen traditionellen Vorstellungen gefolgt ist, nach denen es im Blick auf das 19. Jahrhundert einerseits Musik und andererseits nationale Schulen gibt, also deutsche Musik und andere. Vorstellungen, die ja noch heute leider meist unbemerkt den durch und durch chauvinistischen Charakter gymnasialer Lehrpläne prägen, ohne dass es multinationale Kommissionen gäbe, die die Musiklehrpläne so purgierten, wie es mit den Geschichtsbüchern vor Jahren schon geschehen ist. Es ist allerdings unübersehbar, dass Adorno im Gefolge der Emigration und durch die Nähe zur neuen Musik in den letzten beiden Dekaden den Herkunftskreis von Musik, die in seinen Augen zählt, nicht mehr so eng gesehen hat. Das schließt übrigens nicht aus, und vielleicht wird morgen Vormittag ein Wort dazu fallen, dass man es sich nicht mit der verbreiteten These von einer prinzipiell supranationalen Ausrichtung der neuen Musik möglicherweise zu einfach macht. Man könnte das Phänomen Darmstadt in den 50er und 60er Jahren daraufhin bestimmt einmal nutzbringend untersuchen. Die impliziten Hierarchisierungen bilden ein Wertproblem erster Ordnung. Dabei steht jedoch vielleicht weniger die Ethik auf dem Spiel, obwohl man Adorno trotz seines Pochens auf die formale Seite der Musik letzten Endes zu den Ethikern unter den Musikbetrachtern rechnen darf, als vielmehr die Kritik. Und dort, in dem Gewebe aus Musik, Musikwissenschaft und Musikkritik, entscheidet sich meines Erachtens die Frage nach dem Verhältnis zwischen Adorno und der Musikwissenschaft. Der Sockel der kritischen Auseinandersetzung mit Musik ist für Adorno die Kompositionskritik. Nur wenn dieser Sockel stabil ist, kann daraus Kulturkritik im Allgemeinen und Ideologiekritik im Besonderen hervorgehen, kann jenes Ziel einer höheren Kritik in den Horizont rücken, den Karl Dahlhaus in einem Aufsatz vor 2 Jahren nachgegangen ist. Wir können darauf, auf dieses Kritikverständnis hier jetzt nicht eingehen. Damit sind die Grenzlinien jedoch zwischen Musikkritik, Musiktheorie und Musikwissenschaft tangiert. Schon um 500, als es die Begriffe Komposition und Komponist noch gar nicht gab, hat, wie viele von Ihnen wissen, Boetius die Facultas Judicandi als die zentrale Eigenschaft des Musikus, also des Musiktheoretikers, angesehen. Nur diejenigen, die gemäß Theorie und Vernunft die Urteilsfähigkeit besäßen, seien in der Lage, die musikalischen Elemente, den ganzen Bereich der Musiktheorie und schließlich auch das Geschäft Opera, der Sänger oder Instrumentalisten einerseits und der Dichter, Komponisten, Poete andererseits zu beurteilen. Demgegenüber dürften die anderen beiden Gruppen von Menschen, die sich noch um die Musiker drehten, gar nicht Musiker, Musici genannt werden. Die Sänger und Instrumentalisten, weil sie von der Erkenntnis in der musikalischen Wissenschaft abgeschnitten sind, die Dichterkomponisten, weil sie durch natürliche Anlage, Instinctus Naturalis, nicht durch Theorie und Kritik zu ihren Gesängen Carmina gebracht würden. Die Prioritäten haben sich in der Zwischenzeit völlig umgekehrt, aber die Frage der zentralen Stellung der Kritik ist geblieben. Die Orientierung in dem Geflecht von Musikkritik als Kompositionskritik, Musiktheorie und Musikwissenschaft hängt freilich entscheidend davon ab, welcher Begriff von Musiktheorie jeweils zugrunde gelegt wird. Es sollte, ohne dass die Ansicht selbstverständlich wäre, unbestreitbar sein, dass Musikkritik ohne theoretischen, spezifisch musiktheoretischen Boden ein Gefecht bleibt, das entweder mit stumpfen Waffen oder völlig ungeregelt geführt wird. Im Falle von Adorno ist es nun nicht leicht zu eruieren, wie das musiktheoretische Fundament genau aussieht, auf dem er steht. Bei ihm liegt das eigene Musiktheorieverständnis nicht offen am Tag. Doch hier wäre eine Aufhellung durch weitere Arbeiten sinnvoll und vielleicht hilfreich. Gleichwohl, mit den Augen des Boetius gemessen, müsste man, was heute abwegig erschiene, Adorno einen Musiker nennen, sofern er Musikkritiker war, und dürfte ihn nicht als Musiker bezeichnen, sofern er auch komponierte. Auch wenn wir heute gewohnt sind, gerade umgekehrt zu urteilen, lieben wir es, um einen Ausdruck Nietzsches aufzugreifen, lieben wir es noch immer, den Künstler und den Theoretiker oder den Kritiker zu verwechseln. Es mag sein, dass Musikwissenschaft mehr ist als die Summe der Individuen, die sich theoretisch mit Musik befassen. Kommt es aber praktisch darauf an? Ist man nicht durch den Blick auf die Summe nicht allzu leicht geneigt, sich den Zwängen der Disziplin willig zu beugen? Wenn es aber in Praxis wichtiger ist, dass die Individuen die Disziplin bilden, als dass die Disziplin die Individuen formt, dann kommt der Punkt, an dem das Thema Adorno und die Musikwissenschaft sich schließlich von selbst aufheben kann. Ich wünsche Ihnen eine schöne Erfrischung draußen.